Man hat sich die Blumen wahrscheinlich im Frühling, in die Höhle oder in die Lehmhütte oder was auch immer geholt, weil es vielleicht auch irgendwie Tradition ist, weil man damit irgendwas verkörpern wollte, irgendwie die Jahreszeiten verändern sich. Das gehört wahrscheinlich ein Stück weit schon immer zum Menschsein dazu, ne?
Schon alleine diese ganze Beerdigungskultur oder so, ne? Das ist ja dann auch immer mit Blumen auch verbunden.
Und ich bin ja auch jetzt in so einem Alter, also bei mir hat es ein bisschen gedauert und jetzt denke ich auch, fahre ich so durch so eine Gegend und denke, schöne Gegend.
Ja, man hat so eine Vorstellung von Blumen auf dem Tisch so im Kopf, dann finde ich, sind das häufig diese ganz perfekten Gerberer, kennt ihr die, wo man eigentlich überhaupt gar nicht so ganz genau weiß, wo wachsen die überhaupt?
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
Ja, servus miteinander.
Grüß dich.
Da sind wir wieder. Heute, wir sind ja, wie sagen die anderen immer, die Konkurrenz, der gläserne Podcast. Wir treffen uns heute in aller Herrgottsfrühe, lieber Boris, ne?
Welche Konkurrenz?
Gibt keine, ne? Hm. Nee, nee. Genau, egal wann ihr das hört, wir sind früh dran heute. Und wir sind nicht zu zweit, wir sind zu dritt. Aber dazu später. Mhm. Boris, meine freundschaftliche Fürsorgepflicht zwingt mich dazu, dich zu fragen, wie geht's dir denn?
Hm? Gut.
Ja?
Ja.
Den Boris hat es nämlich unter der Woche auch ein bisschen erwischt.
Ja, wie doch alle.
Ja klar, aber du hörst dich, also zwischendurch dachte ich, der nippelt mir ab.
Ja, aber nur stimmlich und hysterisch.
Ja gut, also wir trafen uns bei einem, bei einer Umzugshilfe.
Mhm.
Also wir halfen beim Umzug und da dachte ich, da gehörst du gerade auf keinen Fall hin.
Ja.
Da warst du ein Häufchen Elend, wirklich.
Aber das geht jetzt.
Ja.
Die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber
ach, jetzt schon werden. Das ist doch beim Podcast egal.
Ja.
Boris, wie gesagt, wir sind ja nicht alleine und hier scharrt jemand schon wie verrückt mit den Hufen. Aber ich muss noch auf etwas eingehen aus der letzten Folge. Du hattest mir eine Hausaufgabe gegeben.
Und?
Palmöl in Lebensmitteln. Ich bin auf die Suche gegangen, ne? Und ich habe ein paar gute Nachrichten für mich rausgefunden.
Also und du bist jetzt zu Hause auf die Suche gegangen.
Ja.
Du bist jetzt nicht in den Supermarkt gelaufen und hast das Regal.
Nee, ich hab zu Hause durchgeguckt, was wir da so hatten.
Mhm.
Und bin an die Sachen gegangen, die mir auch wichtig sind. Verstehst du? Und da gab es ein paar Schläge ins Gesicht. Und bei anderen war ich froh.
Ja, dann
zum Beispiel war ich froh bei heller Gewürzketchup. Naja, das ist jetzt hier alles ohne Werbung, also unbezahlte Werbung. Ohne unbezahlte, nein, mit unbezahlten. Ist doch, ihr wisst, was ich meine. Hela Gewürzketchup, kein Palmöl. Kann allerdings Spuren von Sellerie enthalten.
Oh.
Hä? Was gibt's? Gibt's Sellerieallergie?
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Was passiert dann? So wie bei Nüssen, Hals wird dick und man stirbt?
Weiß ich nicht, wächst dir so ein Pin aus dem Kopf.
Einhornkrankheit. Okay, also da ist alles gut. Was schlecht ist, für mich gerade jetzt, das zu wissen, ist, Hanuta hat Palmfett in sich.
Mhm. Aber wir sprachen ja beim letzten Mal über solche Genussmittel, die hauptsächlich.
Das wird also bestätigt in meiner Liste. Ich habe dann daraufhin auch mal in der Richtung mehr geguckt. Diese von Aldi, diese M&Ms mit den Nüssen drin, ne? Die du ja so gerne auch. Palmfett, mein Freund.
Ja.
Verstehst du?
Schon lange nicht mehr gekauft.
Ja, die kaufe ich dir ja auch immer. Zu Hause darfst du das nicht, ne? Da guckt die Frau drauf auf deine Ernährung.
Ich hab's beim letzten Mal auch nicht gegessen. Wo sie hier lagen.
Erdbeerkonfitüre, kein Rapsöl, kein Palmöl.
Ach.
Mayonnaise, Rapsöl. So, was mache ich jetzt da nochmal kurz zurück? Was mache ich jetzt damit mit der Info?
Was jetzt?
Weil für Rapsöl brauche ich ja noch mehr Platz.
Dass in Marmelade kein Öl drin ist.
Hä? Nein, Mayonnaise, Rapsöl.
Ja.
Ja.
Ist Rapsöl drin.
Ja, du hast ja gesagt, auch nicht gut, weil brauche ja eigentlich noch mehr Platz. Ist gar nicht so. Oder was?
Das hab ich so nicht gemeint.
Okay, dann höre ich nochmal nach. Also kann ich
es
essen
ist,
Mayonnaise?
Es ist nur rein faktisch so, dass es mehr braucht. Aber klar, die Produkte brauchen Öl. Nur die brauchen kein Palmöl, weil das muss ja nicht fest sein, Mayonnaise. Das wäre, glaube ich, blöd, wenn du die streichen müsstest auf die Pommes.
Stimmt. Ja, okay. Danke dafür. Dann gibt es so einen Schinkenersatz. Lecker heißt der. L-E-K-K-A.
Schinkenersatz.
Ja, lecker Landschinken. Den isst meine Frau gerne.
Ach so, ich dachte, ja. Mhm.
Und der schmeckt aber wirklich auch schinkig. Das ist ja immer so bei diesen Ersatzprodukten, weiß man ja nicht. Aber da ist Shea und Kokosfett drin. Shea kam mir nochmal irgendwo über den Weg. Was ist Shea? Nichts ist so schwer wie Shea. Das war was anderes. Nee, S-H-E-A.
Ja, ja, ich weiß es nicht. Ja, doch, ich habe schon gegessen, Shea-Butter oder sowas, aber vielleicht weiß die auch nicht.
Gut, und dann habe ich noch eine Sache, die mir auch echt wehgetan hat, weil das ist so schön, wenn man mal eben auf die Schnelle für sich selber nur, weißt du, Familie ist ausgeflogen. Was kochst du, wenn du nicht kochen kannst? Dann nehme ich gerne diese, vielleicht kennt ihr die, diese roten Tütchen von Knorr mit diesen Fertignudeln. Heiß machen, im Topf, lecker, lecker, um bis gewünschte Sämigkeit erreicht. Ist, steht ja immer noch. Ja, Palmöl. Schönen Dank.
Ja, komisch.
Vielen Dank, Boris. Du beschneidest mein Leben mit dem, was wir hier tun. Aber gut. So, also, nur damit ihr auch wisst, Fatih macht hier seine Hausaufgaben und ja, vielleicht waren für euch auch Infos dabei, die euch weiterhelfen oder euren Konsum irgendwie in andere Richtungen lenken. So, jetzt aber zu heute. Heute keine Karte, wie dann so oft, wenn wir nämlich einen Gast da haben, wird der Boris nichts ziehen, denn der Gast, der da ist, ist natürlich zu einem bestimmten Thema gekommen. Mhm. Erstmal zum Gast, bevor er oder sie, na wer weiß das schon, na du hast schon sie gesagt, ne? Naja, sich gleich selber vorstellt. Ich habe mit der Dame eine durchaus, sag ich mal, enge Vergangenheit. Aber nicht so, wie ihr Lumpen da hinten da draußen denkt. Nein, rein beruflich war das doch. Ne? Wir sind Kollegen und waren früher auch an der gleichen Schule. Jetzt leider nicht mehr, seit einigen Jahren. Aber umso schöner, dich wiederzusehen. Die Dame meldete sich gar nicht auf unseren Aufruf bei Instagram. Den hatten wir schon gedreht, aber ich hatte ihn noch nicht fertig geschnitten. Und dann kam sie schon um die Ecke, als wenn sie es geahnt hätte.
Als wenn sie die Podcast-Folge gehört hätte, wo ihr dazu aufgerufen hättet.
Das stimmt, wir haben ja vorher auch schon mal, ja genau. Also, da habt ihr die Stimme schon gehört, wie lieblich sie klingt. Es ist die Theresa, herzlich willkommen.
Willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Du kommst mit einem Thema um die Ecke, das ist auch wieder so typisch für mich, mit einem Thema, aber wo ich nicht dachte, das wäre ein Thema. Also ich habe mir keine Gedanken davor gemacht. Dann kamst du und jetzt wusste ich, okay, auch das ist scheinbar schwierig. Erzähl mal, warum bist du hier? Mit welchem Thema bist du heute gekommen?
Genau, also schwierig hoffe ich eigentlich nicht, da reden wir ja dann heute noch drüber. Aber ja, ich bin mit dem Gedanken gekommen, dass wir uns zum nachhaltigen Schnittblumenanbau mal unterhalten. Das ist nämlich ein, finde ich, sehr wichtiges Thema, was teilweise auch ein bisschen vergessen wird, wenn wir so überlegen, aus welchen Gegenden die Blumen kommen, die wir jetzt so im Februar auf unseren Tischen stehen haben und mit welchen Möglichkeiten man relativ einfach auch in seinem eigenen Garten oder sogar auf seinem eigenen Balkon sogar schöne Sträuße irgendwie ja erstmal wachsen lassen kann, die erstmal im Garten oder auf dem Balkon wachsen und dann eben auch so schön arrangieren, dass sie uns alle froh machen, weil Blumen wirklich glücklich machen. Das merke ich immer mehr.
Kannst du uns nochmal mit in die Welt der Schnittblumen nehmen? Weil als Kind dachte ich immer, was sind Schnittblumen? Also was ist das für ein Begriff? Der war für mich immer total dämlich. Damals als Kind, das habe ich nie verstanden, Blume. Was ist ja jetzt eine Schnittblume? Weil der Zusammenhang könnte ja auch sein, ihr stellt doch einfach einen Blumentopf mit einer Blume drin auf den Tisch.
Ja, ist auch schön eigentlich.
Musst du die abschneiden. Also, genau. Aber es gibt ja einen Grund, warum es Schnittblumen eigentlich gibt.
Ja. Also im Grunde ist es ja so, gerade jetzt, wo so der Winter schon relativ lang ist, man wünscht sich irgendwie ein bisschen Farbe, ein bisschen auch Grün im Haus. Das hat man verbindet dann was mit, auch meistens irgendwie Kindheitserinnerungen, dass man sagt, auch Tulpen jetzt beispielsweise, ach, die hat man ja da immer schon gesehen und bei der Tante im Garten oder so sonst wie der Oma und man nimmt sich da natürlich dann auch ein Stück Natur mit ins Haus. Mhm. Und das ist ja irgendwo so ein vielleicht auch Urinstinkt, weiß ich nicht, dass man viel Grün um sich möchte, viel Farbe, viel Lebendigkeit. So, man sieht jetzt gerade im Frühling, die Natur erwacht ja dann auch. Die Frühblüher sieht man ja jetzt auch schon raus, aber man kann sie ja nun mal nicht ausgraben geht sogar auch. Also man könnte sie jetzt ausgraben, Frühbrühe an sich schön auf dem Tisch irgendwie in einem Gesteck irgendwie haltbarer machen und sie am Ende auch wieder nach draußen pflanzen. Aber die Regel ist ja eigentlich, man schneidet sie ab, dann freut man sich anderthalb Wochen im besten Fall an ihnen und dann verabschiedet man sich wieder von diesen Schnittblumen eben auch in dem Fall. Ne? Und wenn du sagst, man hat so eine Vorstellung von Blumen auf dem Tisch so im Kopf, dann finde ich, sind das häufig diese ganz perfekten Gerbera, kennt ihr die? Wo man eigentlich überhaupt gar nicht so ganz genau weiß, wo wachsen die überhaupt? Woher kommen die überhaupt? Also ich habe noch nie in einem normalen Garten oder irgendwo in der Natur eine Gerbera gesehen. Man hat irgendwie so ein bisschen die Verbindung dazu teilweise verloren, weil man eben diese Blumen so in einem Floristikgeschäft oder so kauft, aber dann gar nicht so sich Gedanken über die Herstellung oder so macht.
Und das ist
ne?
der Punkt, glaube ich, den ich eben damit meinte, war so als Kind habe ich nicht verstanden, hey, was sind das jetzt für Dinger, wo kommen die denn jetzt weg? Also werden die da in dem Laden dann irgendwie gebaut oder was? Oder gemalt und dann ausgeschnitten? Aber im Garten kennst du die ja nicht unbedingt.
Nee. Mhm. Obwohl das, das ist auch so ein bisschen dieser Hintergrund, dass man sich irgendwann Gedanken gemacht hat, einige Leute, wo kommen eben unsere Blumen her? Und es gibt ja mittlerweile auch viel Bio-Anbau im Gemüseanbau, aber was ist eigentlich mit den Blumen? Also wo kommen die eigentlich her? Und sich dann zu Gedanken zu machen, wie schaffen wir es, auch im Blumenanbau pestizidfreier und dann eben auch die Floristik irgendwie so zu gestalten, dass wir uns jetzt nicht irgendwie so eine Pestizidwolke mit ins Haus holen dann auch.
Also bevor wir jetzt das ganz große Fass aufmachen, da fallen mir nämlich jetzt schon 1000 Fragen ein. Ja. Nochmal ganz kurz zurück. Es ist ja wahrscheinlich, so wie du es eben gesagt hast, man hat sich die Blumen wahrscheinlich im Frühling, auch egal wo auf der Welt, schon immer irgendwie ins Haus, in die Höhle oder in die Lehmhütte oder was auch immer geholt, weil es vielleicht auch irgendwie Tradition ist, weil man damit irgendwas verkörpern wollte, irgendwie die Jahreszeiten verändern sich. Das gehört wahrscheinlich ein Stück weit schon immer zum Menschsein dazu, ne?
Ja, schon auch, wenn ich alleine jetzt so viel Hintergrund weiß ich nicht von den Vergangenheiten von Schnittblumen, aber schon alleine diese ganze Beerdigungskultur oder so, ne? Das ist ja dann auch immer mit Blumen auch verbunden. Ne? Alle Feste, die man so gefeiert hat, die standen ja immer im Zusammenhang mit Blumen, die man irgendwo abgeschnitten hatte, aber dann eben nah bei.
Ja. Ne? Ja. Deswegen ist es, das meinte ich gerade eben, das ist gar nicht so nur ein Neuzeitthema, sondern das ist, glaube ich, schon tief traditionell auch irgendwo verankert.
Genau, Blumen grundsätzlich schon. Wann das irgendwann so passiert ist, dass man eben die Blumen nicht mehr direkt aus seinem eigenen Garten geholt hat, sondern man sich darüber Gedanken machte, wie kriegen wir die, ich sag mal, vermeintlich am einfachsten angebaut, am kontrolliertesten angebaut. Und das Ganze dann eben ins Ausland verlagert wurde. Wann das war, das kann ich dir gar nicht sagen.
Ja, und vor allem vielleicht, wenn dann die ersten Reisenden unterwegs waren und brachten irgendwelche Blumen aus Ostasien mit. Oh, die will ich jetzt aber auch haben hier. Und am besten jeden Tag und nicht mehr nur einmal im Jahr oder irgendwie, wenn einer mal gereist ist, sondern jetzt will ich sie jeden Tag.
Und dann wird ein Geschäft draus.
Ja, okay. Gut.
Genau. So, machen wir zurück zum Fass, oder?
Fass.
Welches war es denn nochmal? Pestizide und so?
Ja, also ich kann ja kurz vielleicht noch mal einmal sagen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, in diesem ganzen, mich damit überhaupt zu beschäftigen mit dem Thema. Wie du schon gesagt hast, bin ich ursprünglich, also gelernte Grundschullehrerin und komme aber auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also mein Vater ist Landwirt und habe also da auch immer viel mitbekommen. Meine Oma, wir hatten immer viel Fläche, die hat auch teilweise Blumen angebaut, war mir als Kind gar nicht so bewusst. Aber so ein bisschen so die Nähe zur Natur hatte ich schon, obwohl das einfach das ist ein ganz konfessioneller landwirtschaftlicher Betrieb. Aber als ich dann so erst im Studium war und dann auch so meine Wohnung mit Balkonen hatte, genau das war der Gedanke, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr selbst auch vielleicht auch aussehen und dann was ernten können. Das ist ja irgendwie auch der Bezug zur Landwirtschaft ja grundsätzlich nur, da kannst du natürlich schwierig mit Gemüse, Obst, wie auch immer auf dem Balkon machen. Dann habe ich gedacht, probiere ich das einfach mit Blumen und hatte auch schöne Effekte relativ schnell. Und dann bin ich auf einen größeren Balkon gezogen, habe mir mehr Gedanken gemacht und irgendwann haben wir unser Haus mit einem sehr großen Garten gekauft und dann bin ich so ein bisschen ins Thema eingetaucht, als ich dann mir auch mehr Gedanken über um mein klimabewusstes Leben gemacht habe, sage ich mal. Ne? Dass ich dann vielleicht, habe ich mir dann schon irgendwann Gedanken gemacht, wenn ich mir jetzt im Februar im, ich sag mal, Aldi oder Netto für 1,99 meine Tulpen kaufe, ja, dann sieht das zwar schön aus. Irgendwann habe ich angefangen, noch ein paar grüne Zweige dazu zu stecken oder so, aber dann habe ich irgendwann gedacht, wo wurden die jetzt angebaut? Wie kann das sein, dass die für 1,99 hier in unseren Läden stehen? Und wir gucken eben nach draußen und sehen, es ist womöglich noch Schnee und die Tulpen gucken 10 Zentimeter aus dem Boden. Also ja, das kann jetzt ja irgendwie auch nicht sein. Und das war so der Start in mein Blumenthema, sag ich mal. Also oder erweitert mit meinem Garten. Da habe ich natürlich jetzt auch Glück mit, dass ich die Fläche dazu auch habe. Aber genau, das war so ein bisschen der Start.
Also du bist quasi über dein aktives Klimabewusstsein und durch ein Stück weit Prägung, vielleicht auch selber Dinge anzubauen, irgendwie dann dahin gekommen und Fragen, dir selber Fragen zu stellen.
Genau, genau. Hm. Ja, also das, wenn man jetzt wirklich in das Thema eintaucht und sich dann echt Gedanken darüber macht oder das Interesse dafür hat, zu erforschen, wo kommen denn die Blumen her, die eben auch in der Floristik, in unserem normalen Blumenladen stehen, dann stellt man eben schnell fest, boah, das will doch eigentlich keiner von uns haben. Also eben diese, die Blumen, die Rosen, das ist der Klassiker. Die Rosen, die werden eben in überwiegend Kenia angebaut. Da gelten die Pestizidregelungen nicht, wie sie bei uns in der EU gelten. Und dann dürfen die, haben die freie Handhabe. Diese Rosen werden in großen Gewächshäusern angebaut, mit einer extrem hohen Pestizidbelastung. Da die Menschen, die dort arbeiten, machen das unter den unterirdischsten Arbeitsbedingungen. Und ja, dann werden die hierher geflogen, was auch immer noch einen sehr hohen, also der Wasserverbrauch ist unglaublich dort auch nochmal. Und dann werden sie hierher geflogen, was natürlich dann auch eben CO2 ausstößt. Und bis sie dann eben hier gelandet, werden sie vorher nochmal in irgendwelche Fungizide getaucht. Und am Ende steht für uns ein eigentlich ja sehr natürlich aussehender Rosenstrauß auf unseren Tischen, wo man aber eigentlich denkt, man sieht ja nicht, was die eben ausströmen, die Blumen, aber was wir da so ausatmen in unseren, die Blumen ausatmen da und wir einatmen, das ist natürlich schon dann irgendwie heftig. Mhm. Und genau, das ist schon auch extrem.
Wieso? Du hast es ja schon gesagt, riesiger Wasserverbrauch. Wie kann das denn in einem Land wie Kenia dann überhaupt zum Thema werden, dass das eine Industrie ist für die? Ja, also ist das so wie hier, Nestle klaut ja auch überall Wasser, die klauen einfach, ja, weil es ist ein Geschäft und dann müssen halt die Leute mit noch weniger klarkommen.
Ja, krass. Ganz genau. Okay. Und dann werden da die Prioritäten so gesetzt und die Menschen, die gehen in riesen mit riesen Schutzanzügen, haben die links und rechts ihre Sprays und sprühen da, wir gehen durch die ganzen Gewächshäuser und sprühen da die Rosen einfach links und rechts an. Ja. Und also es gibt auch EU, also die Tulpen, die jetzt gerade in unseren Nettos normalerweise stehen oder Aldis oder Lidls, ich will da jetzt auch nicht, das ist ja ein Brei, sag ich mal. Die kommen normalerweise schon aus der EU, also viel aus Holland, ist ja auch ganz bekannt dafür, aber dass wir sie so früh hier stehen haben, dafür werden eben, gibt es beheizte Gewächshäuser, die den ganzen Winter über beheizt werden und da sagt man, dass eigentlich da die CO2-Bilanz 4 bis 6 Mal schlechter ist, als wenn die Tulpen jetzt in Kenia angebaut werden, weil da ist ja jetzt gerade warm. Aber wir müssen dafür die Gewächshäuser beheizen, dafür, dass sie eben zu diesem Zeitpunkt schon in den Läden stehen. Und das ist, und dann eben am besten noch an Valentinstag, alles punktgenau, wo man sich denkt, Mitte Februar, schaut nach draußen, da ist die Natur bei uns, wacht so ganz langsam auf und da wachsen noch keine Rosen, Tulpen, Gerberas oder sonst wie. Dann werden die extrem hoch behandelt und dazu dann irgendwie noch mit Glitzer bestreut oder irgendwie sonst noch angesprüht. Und ja, man denkt, man macht anderen damit eine Freude. Ne? Also das ist
crazy. Ja, und wie kompliziert das schon wieder alles ist, wenn man denkt, irgendwie, komm, ich nehme wenigstens die Blumen, die aus dem Nachbarland kommen oder so.
Ja, genau.
Und wie du man sagst, denkt dann aber, erstmal, ja, ist nicht besser.
Oh, habe ich ja vielleicht, ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Mhm. Oder dass man auch sagt, ich nehme Fairtrade-Rosen. Mhm. Da sind zumindest die Arbeitsbedingungen etwas genau. besser. Aber am Ende sind es trotzdem Rosen aus Kenia. Zu einem Zeitpunkt.
Genau.
Muss ich hier nicht
also nochmal ganz kurz für mich das Fass, und dann werden wir das wahrscheinlich ja immer wieder streifen. Das eine ist das Thema CO2, unter anderem durch Transport oder Energieaufwände. Dann hast du den großen Wasserbedarf, den du irgendwie da vor Ort hast. Dann hast du den Einsatz von Chemie, Pestizide, Fungizide und die sozialen Bedingungen, je nachdem, wenn es dann wie auch immer angebaut wird. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, darüber reden wir auch zu wenig. Ich glaube nicht, dass wir auch in europäischen Verhältnissen, auch selbst wenn wir Mindestlohn bezahlen, heißt es ja nicht, dass es eine würdige Arbeit ist, die manche Leute machen. Dass gerade in solchen Großindustrieflächen auch Leute beschäftigt werden. Am besten noch mit Migrationshintergrund, die da irgendwelche Jobs verrichten, die wir wahrscheinlich gar nicht machen wollen. Also das ist ja, ne, also diese Punkte haben wir in diesem großen Fass ja auch schon, die ich immer unter Nachhaltigkeit auf jeden Fall sehe, ne, was ökonomische und ökologische und soziale Aspekte angeht. Also was da, ne, also das meinte ich mit diesem Fass, ne, du machst eigentlich für eine vermeintlich, was ist eine Schnittblume? Was ist denn das
genau.
Problem?
Das denke ich auch. Es freut doch auch. Jeden. Genau. Ist doch schön.
Und deswegen finde ich es auch, also du hast ja im Vorgespräch, kann ich vielleicht verraten, gesagt, na, vielleicht ist das auch zu nischig oder vielleicht interessiert das die Leute gar nicht. Aber gerade sowas ist ja spannend. Also wie ich ja auch schon gesagt habe, habe mir da überhaupt keine Gedanken zu gemacht bisher. Und wir hören gerade, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Von daher.
Ja, es ist topo. Schon so, dass so in den, ich sag mal, so rund, ja, Anfang dieses Jahrzehnts, sagt man dann, glaube ich, ne, sich dann schon auch vermehrt Leute Gedanken darüber gemacht haben, wo kommen denn Blumen her? Und dann gesagt haben, ja, gibt es vielleicht auch ein Stück Interesse daran, was zu ändern? Ne? Und da habe ich jetzt vor kurzem nochmal ein Interview zugehört, die hat bei ganz, ganz vielen norddeutschen Floristikunternehmen oder Blumenläden angerufen und gefragt, ja, wo kommen denn ihre Blumen her? Ja, vom Großmarkt. Ne? So. Ja, ja, aber wo sind sie denn gewachsen? Ja, ja, das müsste ich jetzt nochmal, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und über diesen Weg dann auch zu fragen, haben sie denn Interesse daran, das mal rauszufinden oder daran vielleicht sogar was zu ändern? Da hat sie gemerkt, nee, da war das Interesse relativ gering, weil das glaube ich auch einfach, das ist was, wenn die, da weiß man, die Blumen sind, die kommen an und mit denen kann ich planen, mit denen kann ich, da weiß ich, die sind ungefähr bis zu 10 Tage haltbar, mit denen kann ich was machen und da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch so eine Öko-Bewegung dazu, sage ich mal. Aber dann gab es eben dieses Slow-Flower-Bewegung, heißt die, die ist so parallel zu Slow-Food-Bewegung,
die kommt ja viel die
die sich ja schon viel früher gebildet hatte und die haben gesagt, so, wir versuchen jetzt auch mal den Schnittblumenanbau nachhaltiger zu machen und das ist eben auch so ein Verein, an dem jetzt zunehmend auch mehrere Betriebe teilnehmen. Hier so aus der Gegend sind das hier zum Beispiel Mertens-Wiesbrock, kennt ihr vielleicht auch. Das ist die machen Bio-Lebensmittel in Riedberg.
Mhm, okay.
Und auch, also bauen an und vertreiben und liefern die aus und die haben auch ein bisschen Blumen. Die verkaufen jetzt eben auch, wenn man sagt, ich bin Teilnehmer oder ich bin Mitglied der Slowflower-Bewegung, heißt das, ich gärtnere eben pestizidfrei, ich achte auf, ich dünge mit ökologischen Düngern, eben, dass es Pendant zu einem Bio-Lebensmittel ist.
Mal, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen schon, vielleicht schon gar eine zu früh, ob es Alternativen gibt dann halt, ne? Aber vielleicht können wir, bevor wir in die Alternativen reingehen, nochmal kurz über diese Zusammenhänge sprechen. Also wir haben ja einen, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ich reflektiere gerade für mich im Kopf, ein Potpourri an verschiedenen Pflanzensorten da auf dem Tisch stehen. Und wenn ich jetzt das so höre, was du sagst, dann haben die entweder ein Ursprungsherkunftsland, wo sie herkommen, oder sie brauchen halt bestimmte Bedingungen, worunter sie wachsen. Jetzt hast du gesagt, Holland oder Niederlande und Kenia, gibt es noch andere Orte auf der Welt?
Also
oder
die größten sind eigentlich, also 80% wird importiert aus Kenia, Ecuador, Kolumbien, Äthiopien. Das sind 1,2 Milliarden Rosen, die da zu uns eben kommen. Das ist natürlich extrem. Und auch wenn, also man sagt halt hier, wir haben relativ hohe Standards, unsere Pestizidstandards sind relativ hoch, aber wenn die dann natürlich auch teilweise als kleine Stecklinge nur, wenn die noch gar nicht groß ausgewachsen sind, wenn die dann, dann können die dort angezogen werden, dort irgendwie schon behandelt werden hoch 10 und wenn wir sie dann aber nach Holland, wo eben das meiste an Handel stattfindet, wenn die da dann einmal umverteilt werden, dann gelten sie schon wieder als europäische Blume. Und dann, genau, was dann vorher passiert ist, das interessiert gar keinen mehr. Dann wächst, dann kann man hier sagen, ja, wir haben hier EU-produzierte Blumen, weil die sind ja dann hier weiter gewachsen, die letzten 6 Wochen noch. Ne? Das ist irgendwie auch verrückt.
Das ist irgendwie, also wir sind wirklich ganz toll in Europa und Deutschland, Scheiße ins Ausland zu verlagern. Mhm. Also das ist wirklich. Also ist ja, wenn man jetzt mal durch die letzten Folgen hört, ist ja egal, ob du bei Müll bist oder bei Palmöl oder sonst irgendwas bist, da sind wir echt Weltmeister drin. Das können wir super. Das haben wir damals schon bei der Industrie gemacht.
Das ist auch gut für unsere Bilanzen.
Ja, genau. Mhm. Weil die heimische Bilanz ist natürlich dann top. Ich habe hier keine dreckige Industrie mehr und solche Sachen mehr und das verlagern wir alles schön ins Ausland. Dann haben wir noch Regeln geschaffen, die nachher in der Lieferkette uns ermöglichen, das Ding dann hier quasi wieder sauber zu waschen.
Ja, ganz genau.
Das ist ja Wahnsinn toll.
Schön, ne? Ja, und das sind tatsächlich Pflanzen, die einfach so hoch behandelt wurden. Die haben auch nie einen Insekt gesehen. Da sind Insektizide dran. Also wenn man sich darüber dann wieder Gedanken macht, wir wollen ja jetzt hier eigentlich, auch dahin geht der Trend. Das merke ich so, wo ich mich für Garten und Stauden und Blumen interessiere, geht der Trend schon sehr danach, dass die Nachfrage nach insektenfreundlichen Stauden immer höher ist. Also das habe ich auch öfter schon in den Staudengärtnereien mitbekommen, dass sie rückmelden so, ja, danach werden wir immer gefragt, es ist immer wichtiger, dass die Leute das auch möchten, sich eben insektenfreundliche Blumen in den Garten zu holen. Aber die Sachen, die dann hier auch bei uns auf dem Tisch stehen als Schnittblume, die sind halt, die sollten möglichst niemals irgendein Insekt berührt haben, weil es gibt nämlich natürlich nicht nur Insekten, die davon auch einen Nutzen haben, sondern natürlich dann auch Schädlinge. Die will man eben nicht haben.
Mhm.
Ja, und das wird dann alles über einen Kamm geschoren. Ja. Das aber, ich möchte auch gerne nochmal sagen, wie schön es doch ist, wenn man noch eigene Blumen
auf
anbaut.
Jeden Fall.
Und wie einfach es ist. Es ist nämlich eben nicht nur...
Könnte ich das auch? Du kennst mich ja.
Ich würde denken, man kann, es gibt Pflanzen und teilweise Sorten da, die sind kaum tot zu kriegen, wenn man sie wenigstens ins Licht stellt, sie gegebenenfalls wässert und genau. Also das ist nämlich dann auch total schön, finde ich, dann sich darüber Gedanken zu machen, wenn ich das sogar selber mache, entweder in meinem Garten oder eben auch auf dem Balkon, dann auch so ein Leben mit den Jahreszeiten zu haben. Das ist ja auch total schön. Das verliert sich auch ein wenig, wenn ich eben in ein Blumengeschäft gehe, wo ich das ganze Jahr über die schönsten Blumen bekomme. Aber da weiß doch keiner mehr, wann hat denn eigentlich jetzt eine Dahlia-Saison?
Ja, oder mit Obst, ne?
Tulpen wissen wir vielleicht noch, weil das ist nun mal ein Frühblüher, der ja sonst, oder Narzissen, ne, die wachsen ja jetzt auch gerade so auf den, keine Ahnung, Kreisverkehren teilweise. Aber darüber hinaus, was jetzt zum Beispiel eine Kornblume, wann wächst eine Kornblume, eine Kosmee, eine Dahlia?
Daniel,
das ist
Hausaufgabe.
Was jetzt?
Wann wachst du denn?
Ja, drück mal. Warte mal. Jetzt machen wir aber. Ja, jetzt habe ich keinen Kopfhörer auf und höre nicht wann. Warte mal.
Daniel.
Boris?
So, war falsch? Haben wir heute auch
nicht.
Ich habe nur Daniels Hausaufgabe verstanden.
Nee, ich finde Boris. Ja.
Finden wir mal raus, welche wichtigen Blumen wann eigentlich ihre Zeit haben.
Ja, und das macht dann einfach total Spaß, da auch ein Gefühl zu bekommen und sich immer wieder auf die nächste, auf den nächsten Monat zu freuen, weil man sagt, so jetzt bin ich beispielsweise, habe ich jetzt eine Blumensorte abgeerntet und habe mich total gefreut. Und dann freue ich mich aber jetzt eben schon wieder, ich will es ja jetzt nicht verraten, wann die da hinkommen kann, freue ich mich eben auf die nächste Blumensorte. Und das ist relativ, finde ich, relativ einfach zu machen. Und das kann auch jeder jetzt, der sagt, oh, ich möchte auch nur, ich habe nur einen Quadratmeter in meinem Garten zur Verfügung oder ich habe einen Balkonkasten, der zeigt Richtung Süden. Da kann ich mir eigene Schnittblumen jetzt schon anbauen. Und das mache ich, indem ich einfach abseits Recycle-Joghurtbecher oder diese Frischkäsetuben, die haben meistens diesen durchsichtigen Deckel, die nehme ich auch ganz gerne. Mhm. Das ist wie so ein Mini-Gewächshaus, da kann man dann sich, mittlerweile gibt's das auch schon ganz gut, so in den Baumärkten oder auch jetzt bei Blumenrisse oder so, wenn man jetzt einfach ganz nah bei ist, gibt es auch schon teilweise die ersten Bio-Saaten, die man dann kaufen kann und dann eben schon sich zu Hause auf seiner Fensterbank jetzt schon anbaut. Also macht man so ab März, kann man sich, also hinten steht da eigentlich immer drauf, von März bis Mai aussehen und ab Mai direkt draußen. Da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt welche, die sind frostempfindlicher. Ich sag da jetzt einfach mal ein paar Namen, die frostempfindlichen, die man wirklich erst ab Mai auch nach draußen setzen soll. Das sind die Zinien, das sind die Sonnenblumen, die sind ja ganz einfach auch als Direktsaat zu machen. Das sind die Strohblumen, die Kosmeen, die soll man erst, wenn es wirklich warm ist, nach draußen pflanzen. Aber es gibt jetzt viele auch schon, die man jetzt direkt an der Fensterbank erst vorzieht und dann gegebenenfalls dann immer mal wieder wässert. Und dann kann man die eigentlich schon gut ab April, Mai dann auch draußen in die Beete pflanzen. Und ja, muss man natürlich aufpassen. Gibt auch viele, die diese kleinen Pflänzchen auch interessant finden, wie so Schnecken oder möglicherweise auch Vögel, die picken dir das weg. Da muss man dann gucken. Man muss halt immer ein gutes Auge drauf haben. Und
ja, hier
viel
Pestizide
aussehen hilft
drauf,
viel.
Oder was? Ne? Ja, okay, aber also super gut, dass du gesagt hast, dass auch da Menschen mit weniger Platz auch so ein bisschen was starten können. Wie muss man sich das aber denn bei dir vorstellen? Du hast ja, das wissen die Leute nicht, aber man kann sich das wie in den so Texas oder so in Amerika vorstellen, wo die Felder so 80.000 Kilometer lang sind.
Ungefähr so, genau.
Der Trecker fährt den ganzen Tag nur vorwärts und so. So ist ja dein Garten ungefähr. Ne?
Ja, genau.
Nee, aber also in welchem Umfang? Also du hast ja gesagt, das ist über Jahre gewachsen, dein Wissen und so. Und hast klein angefangen auch auf dem Balkon und so. Aber in welchem Umfang betreibst du das? Und wofür benutzt du dann die Schnittblumen? Sind die einfach für euch so auf dem Küchentisch? Oder werden die viel verschenkt dann auch von dir und die Leute wissen schon, ich lade Theresa ein, weil die bringt Blumen mit. Oder wie geht das so?
Das ist natürlich jetzt auch gewachsen, mein Garten ist groß, aber wir haben ja hinten so kleine Teile im Garten, da haben wir so Rahmenbeete gebaut. Das sind wirklich nur Latten im Rechteck angebaut und da legt man unten drunter, man sagt dann no dig. Das sind jetzt wirklich so Fachbegriffe, nicht umgraben. Man will den Boden so erhalten, auch die Bodenstrukturen erhalten. Man will da gar nicht viel mitmachen, sondern man lässt den Boden so, wie er ist, baut da so einen Holzrahmen, ein Brett lang, vielleicht 15, 20 Zentimeter hoch, macht da einfach unten Pappe rein, sodass nicht die ganzen Unkräuter, die unten drunter sind, hochwachsen und füllt das dann mit Kompost oder Erde auf. Und da ist auch ein super Tipp übrigens, Kompost, den gibt es unfassbar guten, unseren besten Kompost, den wir aus unseren Biomülltonnen hier haben, den gibt es super Kompostanlagen hier in den Gegenden. Es gibt ja überall Kompostanlagen in Soest, gibt einen, die machen nur aus Grünschnitt, diese ganzen Heckenschnitte, die hier auch teilweise jetzt gerade abgeschnitten werden, die machen nur den Grünschnitt Kompost und in Anröchte gibt es einen, die haben unsere Haushaltsbiomülltonne. Da findet man natürlich auch Mikroplastik drin. Weil Leute das nämlich nicht immer unbedingt beachten und die Filterung, ich weiß gar nicht, wie die Plastik rausfiltern können vorher in den Biomülltonnen, aber das ist wirklich bester Kompost für unglaublich wenig Geld. Ich habe einen ganzen Anhänger für, ich glaube, 12 Euro gekriegt oder so. Mhm. Und dann kann man den mit Gartenerde eben so ein bisschen vermischen oder holt sich mal noch was aus dem Baumarkt. Und dann fängt man an und setzt da seine kleinen Pflanzen drauf. Und dann hat man je nachdem, man sagt so, also ich würde sagen, so ein Quadratmeter ist schon super. Ich habe jetzt schon deutlich mehr als ein Quadratmeter. Ich würde denken, weiß nicht, 15, 20 Quadratmeter reine oder sogar auch mehr reine Beetfläche, wo ich dann eben immer abwechsel, was da so reinkommt und was gerade so wächst und was auch abgeerntet werden kann. Mhm. Ja, und dann habe ich sehr viel sogar auf unserer Toilette stehen, häufig im Sommer Blumen oder und dann ist es echt so, dass ich die gerne weiter verschenke. Oder dann hatte ich auch dann Versuch mal gemacht, bei uns, da geht so ein schöner Radweg entlang, dann mache ich so zum gegen Spendenbasis, habe ich die ein paar Sträuße dann da vor die Tür gestellt und wer wollte, konnte mir da was reinwerfen, aber so gut war der Radweg jetzt doch nicht. So viele kamen da nicht. Ich habe gedacht, das sind doch so schöne Blumen, warum nimmt die denn keiner? Aber ja, oder dann sind die halt, die Blumen ja auch nicht immer nur an einem Samstag oder Sonntag erntereif, sondern du hast die ja die ganze Woche, kannst du immer mal wieder was abschneiden und zu einem Strauß binden, aber dann wollte sie halt gar nicht. Das war ja auch ein bisschen schade. Und dann habe ich dann tatsächlich doch mal irgendwie gesagt, komm, wer hat Bedarf, wer möchte, habe das auch mal irgendwie bei WhatsApp geteilt oder Leute gefragt, die ich schon so kannte. Oder mache auch viel so auf so Geburtstagen, wenn jemand irgendwie, vor kurzem hat hier Freunde von uns am letzten Sommer ihren 14. gefeiert, ja, hast du Blumen? Und dann haben die mir die Vasen gebracht und ich arrangiere das oder so. Cool. Und das ist wirklich ein schöner
Ausgleich
zu unserem harten Grund.
Oh ja.
Genau, und das ist dann schon schön, wenn
das
man
das... Das Lachen von dir, das müssen wir rausschneiden. Ich höre doch schon wieder die Leute.
Nein,
nee, aber glaube ich, ja, cool.
Nein, also es ist wirklich ein schöner Ausgleich zu unserem sonstigen Beruf.
Also du hast das ja jetzt schon ein Stück weit professionalisiert. Wenn man das so hört. Ich meine,
du bist ja eine Professionelle.
Nee.
So, und du bist ja quasi, das sieht man ja im Podcast, leider nicht mit dem Kleintransporter heute gekommen, um deine ganzen Unterlagen mitzubringen und Bücher. So,
ja.
Die hast du alle studiert.
Es gibt ja so viele schlaue Leute, die sich darüber ja schon so viele Gedanken gemacht haben. Und ich habe jetzt auch gerade meine Anzucht. Ich habe im Januar angefangen, im Haus am Fenster vorzuziehen und auch da habe ich schon jetzt angefangen, wieder so ein bisschen zu düngen und zwar scheinbar zu viel und mir sind doch so einige Pflanzen, habe ich heute Morgen schon gesehen, schon wieder eingeschrumpelt, also eben, man macht
aber für die, die es jetzt vielleicht selber machen, weil sie angefixt sind, das jetzt selber machen wollen, also die müssen jetzt nicht so ein ganzes Studium machen, wie du es gemacht hast, sondern da gibt es vielleicht auch drei Literaturen oder Bücher oder Hinweise, wo man sagt, ey.
Ja, wobei, erzähl mal ruhig mal kurz von deinem Blumenbuch da, was du selber dir zusammengestellt hast.
Ach so, ja.
Das sieht schon aus wie eine Wissenschaft.
Also
mal eben so starten.
Ursprünglich bin ich angefangen und wollte, da war der große Tipp, schreibt alles auf, was ihr wann macht, um dann das Jahr darauf zum einen sich dran zu erinnern und dann aus den Fehlern zu lernen. Das habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre versucht und habe das akribisch aufgeschrieben und habe dann aber doch gar nicht so oft reingeguckt und
aber
mittlerweile macht man es ein bisschen intuitiver und ja, viel hilft viel und dann kann man mit den Verlusten dann auch irgendwie leben.
Wenn wir unsere Menschheit irgendwann zugrunde gerichtet haben.
Ja.
Und alles ist dem Erdboden gleich und so.
Ja.
Dann müssen wir einen guten Platz für das Buch finden, damit die nachfolgende Spezies das findet.
Mhm. Zusammen mit dem,
und
mit der Sand,
wegen
Gutbank
dir
in Spitzbergen oder
ja,
so.
Ja, genau. Stimmt.
Dann
ja.
Stelle ich das denen dann zur Verfügung.
Ja, und dann gibt es halt doch eine Zukunft. Zwar nicht mehr für uns, aber
ja. Ja.
Ja, aber genau. Nochmal zurück. Also was würdest du denn den Menschen empfehlen, die jetzt irgendwie Interesse haben, das vielleicht auch ein bisschen was selber zu machen? Also sollen die sich ein YouTube-Video angucken? Sollen die sich ein Buch kaufen? Und
also im Grunde, wenn man sich die Anleitung hinten auf diesen Saatpaketen durchliest, kann man auch die Blumen anziehen. Also das ist zwar sehr reduziert und auch so, finde ich, sehr über einen Kamm geschoren. Wenn man noch mehr Interesse hat, dann gibt es natürlich bei Instagram Leute, die das... die dich da so ein bisschen mitnehmen.
Mhm.
Hättest du da so ein paar Adressen, die du uns anschließend...
Ich habe auf jeden Fall zwei, drei gute YouTube-Instagram-Kanäle, die da nochmal dich da oder einen da so ein bisschen an die Hand nehmen und das gut erklären. Mhm. Es gibt auch ganz toll, von Katharina Funk heißt sie, die hat, die ist auch mit eine Mitbegründerin von der von dieser Slow Flower Bewegung.
Die ist doch so braunhaarig mit Brille, oder?
Die ist
oder?
Übrigens auch Grundschullehrerin.
Ja.
Ja,
ja,
in Bremen.
Nee, die ist also so braune, lockige Haare mit Brille oder was? Ist das die?
Hast du jetzt auf dem Buch gesehen.
Ich verrat's doch nicht.
Genau, und die hat sowohl ein Buch geschrieben als auch einen Workshop über ihre Homepage, wo sie dann, den man auch für viel Geld einmal kaufen muss, um sich ihn dann immer wieder anzugucken mit ganz, ganz vielen verschiedenen Teilbereichen. Das ist aber auch wirklich, wenn man jetzt richtig, richtig Lust hat und sagt, boah, verschiedene Sorten, wie baut man die an? Und dann gibt's noch Ranunkeln, Anbau und wie auch immer verschiedene Sorten. Die erklärt einem das richtig kleinschrittig, dass jeder da auch ganz tolle Ergebnisse hinkriegt. Und das ist auch, ja, ist auch gut. Schön. Ja. Ja.
Also diese Kanäle und auch hier die Bücher, die du uns mitgebracht hast, die ihr jetzt nicht sehen könnt, packen wir natürlich mit in die Shownotes. Nicht die Bücher, sondern ne, die Namen der Bücher und dann könnt ihr ja mal schauen, was für euch vielleicht das Passende ist.
Ja, was ich noch wichtig finde zu sagen oder worauf ich noch hinweisen möchte, das heißt jetzt nicht, dass nur weil man jetzt Schnittblumen nachhaltig anbaut, man da jetzt auch einen Riesengewinn für die Insektenwelt hat. Also das ist nochmal noch ein anderes Thema. Insektengeeignete Blumen sind es häufig, aber eigentlich gibt es noch deutlich bessere, die wir als Schnittblume überhaupt gar nicht unbedingt erkennen oder kennen, weil die sind dann die eigentlichen Nutzpflanzen für Bienen und Insekten und sonstige Tiere. Und da gibt es, dann will ich auch noch mal einmal darauf hinweisen, wer dann sich noch mal ein bisschen Gedanken machen möchte, ganz tolle Videos. Da gibt es einen Mann, der hat so eine Firma gegründet, Renature Garden heißt die, und der erklärt, welche Pflanzen für einen Naturgarten am besten geeignet sind. Und das kann man vielleicht schaffen, auch ein Stück weit in den Garten zu holen. Da gibt's auch welche, die sind schön, die eignen sich jetzt nicht unbedingt so als Schnittblume, weil sie vielleicht nach 2-3 Tagen schon in der Vase eingehen würden. Aber das ist ja ein mindestens genauso wichtiger Aspekt, dass man eben schafft, den Garten insgesamt nicht nur für uns schön zu machen, sondern eben auch für andere.
Ich finde die Kombination total wichtig, was du gerade sagst, weil ich kann ja auf der einen Seite auf meinem Balkon etwas anbauen, was ja den der Biodiversität und den Insekten hilft. Die muss ich ja nicht unbedingt abschnippeln und reinholen. Die können ja draußen bleiben. Und parallel kann ich ja Blumen anbauen, sage ich mal, die ich mir dann auch abschnippel und mit ins Haus nehme.
Genau.
Das kann ja eine Mischung sein. Und das eine hilft dann sogar auch noch den Insekten dabei.
Ja. Und das finde ich auch, kann man auch immer wieder gerade diesen Insektenaspekt, das ist ja total schwierig, da auch wirklich Erfolge zu haben. Also nur weil wir uns dann eventuell ein Insektenhotel in den Garten holen, heißt das jetzt nicht, dass wir das Artensterben aufhalten oder so, ne? Aber auch da, also bei gerade diese Mischung und auch die Mischung aus verschiedenen Stauden, Pflanzen, insektengeeigneten Sachen, die eben auch der Mann, dessen Name ich gerade nicht weiß, der aber dieses Renature-Projekt hat, der sagt das halt eben auch, dass es einfach so Trittbrettgärten gibt. 4% unserer von ganz Deutschland sind nur Gärten. Also alles andere sind Waldfelder oder Naturschutzgebiete, aber 4% sind Gärten. Und da können wir es halt eigentlich auch nutzen, wie kleine Trittbretter für die Insekten, für die Insekten zu sein, die dann von Naturschutzgebiet zu Naturschutzgebiet springen, um dann auch sich eventuell nochmal verbreiten zu können. Wie viel Nutzen das am Ende auch hat, aber es ist zumindest ein Anfang, wenn man das einfach immer noch mal ein bisschen im Hinterkopf behält. Das ist mir eigentlich auch wichtig.
Ich glaube, das sind so auch psychologische Effekte, die man nicht vergessen darf. Was haben wir denn in der Vergangenheit gemacht? Wir haben irgendwann angefangen, neben dass die Landwirtschaft alle Flächen zusammengelegt hat und alle Hecken und alle Blühstreifen kaputt gemacht hat, haben wir darüber hinaus noch angefangen, alle Ränder irgendwie platt zu mähen, damit es alles schön sauber und ordentlich aussieht. Aber wenn ich mir vielleicht selber mal wieder anfange, solche Dinge in den Garten oder auf den Balkon zu stellen, ein Gefühl dafür zu kriegen, nee, das ist doch vollkommen okay und das ist ja sogar schön, wenn es da jetzt am Rande blüht, das muss nicht immer alles sauber auf 5 Zentimeter geschnippelt sein.
Also, und da gibt es ja auch, das kriegt man ja vielleicht auch, Daniel, als nicht unbedingt Hobbybiologe mit, dass es eben diese Blühstreifen, die du meinst, diese Blühwiesen werden ja schon nochmal echt auch deutlich mehr beworben, auch von großen Saatgutfirmen, die einfach Blühwiesen, Schmetterlingsweide, Bienenweide oder auch so Insektenwiesen ja auch bewerben, dass man sich eventuell, wenn man jetzt wirklich einen großen Garten hat oder auch da gibt es teilweise schon auf Kübelfläche ausgewählte Blumen, dass man dann sagt, komm, ich mach auch einen Teil, der mir jetzt als Schnittblume oder auch wo ich sage, das muss jetzt nicht alles super akkurat tippitoppi in meinen Beeten aussehen, mache ich einen Teil, wo ich eben so eine Blühwiese hinsehe und der totalen Nutzen dann auch hat, ne? Und den man dann, wenn man auch zum Beispiel Kinder hat, dann nochmal ganz andere Insekten finden kann und dann auch nochmal sagen kann, ach guck mal, was lebt denn hier alles im Vergleich zu einer ganz ordentlichen Beetfläche.
Ja. Jetzt ist mir noch ein Teil besonders wichtig gerade. Du hattest es eben schon mal erwähnt. Wir hatten ja darüber gesprochen, oder du hattest gesagt, es gibt natürlich viele Schnittblumen, die von irgendwo herkommen und irgendwie angebaut werden, die wir dann in den Blumenläden finden. Mhm. Für mich wäre natürlich noch wichtig, also ich könnte jetzt, der Blumenladen ist ja nicht per se das Problem.
Nee.
So, und die Frage ist ja auch für manche, okay, ich bin jetzt doch nicht so der grüne Daumen und baue mir jetzt zu Hause und nichts selber. Ich würde mir gerne dann doch irgendwo was holen oder kaufen und bin auch gerne bereit für einen schönen Blumenstrauß, wenn er denn vernünftig mit Herkunft und so weiter gemacht ist, dann halt eben mir den auch zu kaufen. Also das Wirtschaften rund um Blumen ist ja jetzt nicht Schlechtes. Mhm. Aber wie kann ich das denn herausfinden für mich, wenn ich jetzt sensibilisiert bin, dass ich irgendwo hingehe, wo es vermeintlich Blumen gibt und Schnittblumen gibt, dass ich dann das Richtige kaufe?
Also ich glaube, so ein Schnitt, so ein Strauß, wie du ihn dir wünschst, der pestizidfrei im Grunde gewachsen ist und so weiter, den findest du hier nicht. Also wenn man jetzt hier in den umliegenden Gärtnereien oder Floristikgeschäften fragt, das können die gar nicht leisten. Dazu gibt's auch das Angebot nicht. Also die können, das geht nicht. Es gibt teilweise jetzt mittlerweile etwas mehr. In Deutschland, Süddeutschland gibt's und auch hier in Dresden gibt es vorwiegend übrigens Frauen, die sich eben einem biologischen Schnittblumenbau verschrieben haben und dann kann man dort Sträuße online bestellen. Mhm. Das geht auch, aber natürlich hast du dann natürlich, also irgendwo Transportwege und so weiter, das haben die mittlerweile gut raus, dass die Blumen auch gut bei dir ankommen und die du ihnen hinstellst, aber ich habe hier in meinem Umfeld bis in so keinen einzigen, und ich bin da ja sehr sensibel mittlerweile, keinen einzigen Laden gesehen, der auch damit alleine wirbt. Ich habe auch immer so um die Ecken gefragt, wo kommen denn ihre Blumen her? Aus Interesse konnte mir keiner beantworten. Ne? Und manchmal ist es schon so, dass die sagen, puh, weil am Ende sind es auch die Floristinnen meistens oder Floristen, die ja mit diesen hochbehandelten Blumen tagtäglich arbeiten müssen, die an ihren Händen haben, da hat ja keiner Handschuhe an. Eigentlich müsste es ja auch das Interesse der Mitarbeiter sein, das ist auch ein bisschen Mitarbeiterschutz, aber da sind wir leider noch nicht. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man das auch immer mal hinterfragt, wenn man dann auch wirklich mal in Geschäfte geht, um dann, woher sind die denn? Und manche können dir vielleicht sogar ein paar Antworten geben und die Antworten werden wahrscheinlich im Sommer auch anders sein als im Winter oder im Frühjahr, dass aber einfach die merken, oh, es gibt ein Bewusstsein dafür und dann schauen wir auch mal, gibt es vielleicht auch für uns Alternativen oder so, ne? Und ich weiß halt jetzt hier wirklich in der Nähe, aber das ist das Nächste, was ich weiß, ist eben in Riedberg, Reda, Wiedenbrück, dieser Mertens Wiesbrock, die haben so ein großes Schnittblumenfeld. Und was die, ich finde das ja auch, hier gibt es ja auch immer an diesen B-Straßen gibt es ja auch diese Schnittblumenfelder. Inwieweit die Pestizide einsetzen, das werden sie, die werden bestimmt in irgendwelche Unkrautdünger, Vernichtungs- oder Insekten Schädlingsbekämpfung machen, das werden die, glaube ich nicht, weißt du, man steht immer gar nicht, wer überhaupt der
Urheber.
Host ist, weiß ich nicht, wem gehört das Teil, weiß ich nicht genau. Das wäre auch mal interessant, das herauszufinden, was die so da machen, weil dann hätte man vielleicht, könnte man ja sich selbst so nochmal so einen Strauß zusammenstellen. Mhm. Aber sonst, ja, hilft es nur, da penetrant zu sein und auch ein bisschen nachzufragen und das zu hinterfragen.
Also auch in den Blumenladen reinzugehen und so nachzufragen, habt ihr gegebenenfalls heimische und selbst gezüchtete großen Pestizidansatz? Ich meine, gut, das ist wahrscheinlich Energie und Wasser zum Einsatz kommt, das ist glaube ich, hier unvermeidbar. Bei uns auch,
genau.
Aber in welchem Maße Pestizide, Fungizide, was auch immer da eingesetzt werden.
Ja, und es ist, unser Großvater ist jetzt vor einigen Wochen gestorben und wir haben dann die Beerdigungsfloristik, ist ja auch klassischerweise diese großen Rosenkränze, die da irgendwie sind. Und da waren wir hier in der Nähe bei zwei Frauen, die da ganz natürlich tolle Beerdigungsgestecke gemacht haben aus Tulpen und aus Strauchschnitt, der jetzt gerade so anfällt, der schöne, diese Haselnüsse, die haben so Dinger, die so runterhängen, und die das verbunden haben mit ein bisschen Frühblühern, die jetzt wachsen, und das waren unfassbar schöne, lockere Gestecke. Da braucht kein Mensch jetzt irgendwelche Rosen aus sonst woher. Und auch das könnten, finde ich, die Blumenläden auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, denn ich habe schon den Eindruck, das wollen die Leute schon auch mehr. Die natürlichen Sträuße, die auf den Tischen stehen, und nicht diese total perfekten, wo jede Blume aussieht wie die andere.
Ja.
Und wenn man das noch mehr nachfragt und da der Trend auch so ein bisschen von dem Bedarf her hingeht, dann wird das auch relativ schnell sich auch hoffentlich wandeln können. Also ich merke, es wandelt auch, aber man muss halt auch dranbleiben.
Aber das ist doch super, dann sind wir da wieder bei unserem Slogan, kannst du eigentlich auch selber machen. Nicht nur eben mal zu Hause probieren, was kann ich denn selber so an Schnittblumen mal ranziehen, sondern eben auch wirklich mal so das Bewusstsein in den Floristikgeschäften so ein bisschen mit antreiben, indem man nachfragt, sag mal, wo kommt das denn eigentlich alles her?
Ja,
genau. Ja, gut, genau. Woher sollen sie denn auch sonst wissen, dass da Bedarf vielleicht besteht oder sich überhaupt selber darüber Gedanken machen? Ne? Also man ist ja, die sind auch in ihrem täglichen Struggle einfach und das war ja immer so und dann ist das schon okay. Aber genau. Vielleicht muss man da auch mal irgendwie so einen kleinen Akzent setzen und dann bewegt man was, ja.
Ja, ich würde jetzt auch noch einmal so ein bisschen Werbung machen dafür, auch wirklich anzufangen. Das kann man nämlich super ab März, und da gibt es die einfachsten Blumen, die wir als Schnittblumen, die finde ich, die relativ dankbar für den Anfang auch sind, als Sorten würde ich sagen, also sind die Jungfer im Grünen, die Sonnenblume, die Kosmee, die Zinie. Die Wicke, ich weiß nicht, ob euch das sagt, die schlängelt sich so schön die Gartenzäune hoch, ganz schön.
Mhm. Woher das kommt sind denn, dass es in den Wicken gegangen?
Ja,
daher kenne ich das sonst eigentlich.
Also wenn man wirklich jetzt anfangen möchte und da Lust drauf hat, dann sind das wirklich Blumen, die schaffst auch du da.
Schaka, okay. Ja, und gießen kann ich auch.
Ja, weil das ist eine super Voraussetzung.
Ich liebe immer diese, haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt, diese orangenen Cocktailtomaten, die machen wir selber. Das sind die besten Tomaten der Welt. Und da gieße ich freiwillig gerne.
Ne? Na, guck.
Und ich bin ja auch jetzt in so einem Alter.
Was kommt denn Blumen? Jetzt?
Nee, also, ist ja, also, wenn wir ehrlich sind, Boris, war bei dir doch wahrscheinlich, du bist ja nicht als 15-Jähriger durch die Straßen gegangen und hast gesagt, ach, guck mal, der schöne Baum hier und ach, was eine tolle Natur.
Oh.
Ja, ist klar. Du bist ja auch nicht normal. Aber ich finde da, also bei mir hat es ein bisschen gedauert und jetzt denke ich auch, fahre ich so durch so eine Gegend und denke, schöne Gegend. Ne? Was mir vorher wurscht war. Und Blumen waren mir herzlich egal. Und auch das kommt so langsam. Wenn jetzt irgendwie meine Frau mal so ein Sträußchen geschenkt kriegt, nicht von mir dann in dem Fall, dann nachdem die Eifersucht abgeebbt ist, freue ich mich an den Blumen auch sogar ein bisschen.
Ach so, reichlich Männer schenken deiner Frau Blumen.
Ja, ständig.
Und dann würde ich mir.
Du kennst sie doch, kannst dir wohl denken, oder was? Nee, nein, natürlich nicht, aber meine Mutter schon mal, nicht wahr?
Ne? Ja, dann kannst du ja da schon mal anfangen, in deinem Umfeld auch dafür zu sensibilisieren.
Ja.
Frag mal.
Ich werde mich schön mal mit meiner Mama hinsetzen, bei ihr auf Sofa, und dann hören wir diese Folge mal an.
Ja.
Ne? Wobei die, also von der kenne ich es eigentlich auch von früher, ne? Wir kommen ja auch vom Hof. Ich kenne zwar nicht mehr so die aktive Landwirtschaft, die war dann schon vorbei, als ich das Denken angefangen habe, aber
naja, selbst wenn sie noch gelaufen hätte, weiß ich nicht, ob so.
Ja gut, das ist so richtig, hat das Denken noch nie angefangen. Aber naja, aber da war das auch immer schon so. Immer einen riesen Garten und so. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mit meiner Schwester, die einige Jahre älter ist, aber ich bin mit der immer so durch den Garten gestreift und habe dann gelernt, was denn was ist. Also ich hatte eine Mitschülerin, die hieß Barbara, dann war das Rhabarbera, das war dann die Eselsbrücke dahin und so. Und Korkenzieher Haselnussbaum wusste ich sehr schnell. Ja, von daher, ich kenne das schon. Mama hat da ja auch immer ein Faible für gehabt und so. Und jetzt, wenn das alles körperlich ein bisschen beschwerlicher ist, dann hat das natürlich abgenommen. Aber da renne ich bei ihr sicherlich offene Türen ein.
Oh.
Ey, Cool. Mal. Danke, Theresa, das war toll.
Gerne, gerne.
Und also gar nicht so nischig, wie man denkt, weil das also ist ja schon irgendwie von großem Interesse, glaube ich. Und vor allen Dingen hat hoffentlich bei euch da draußen auch richtig was aufgemacht. Ja, nämlich ein Thema, was vielleicht vorher gar nicht da war.
Ja, mein Wunschtraum ist auch immer noch, mich mit so Blumen- und Gartenfreunden zu verbinden und irgendwelche, ich habe das auch schon mal versucht, ich habe auch so eine WhatsApp-Gruppe, die heißt dann Staudentausch und so und dann habe ich auch mal gedacht, wollen wir uns mal zum gemeinsamen Anziehen von Blumen treffen und so, Abfrage, wer möchte mitmachen? Eine.
Und dann,
ich
so, und dann auch noch also die.
Aber so, ich brenne da immer so für das Thema und ich verstehe immer gar nicht, dass er da so richtig mitziehen will, wo man doch so schöne Sträuße ernten
kann. Aber hast du denn Interesse? Ich meine, hast du irgendwie, sag ich mal, was, einen offenen Zugang? Ich meine, sonst können wir das ja gerne teilen.
Ja, also ganz tief bin ich da noch nicht drin. Ich bin natürlich auch nur berufstätig.
Aber doch nur halbtags.
Ja, aber grundsätzlich eigentlich schon, ich muss mir nochmal darüber Gedanken machen, dass man zumindest irgendwie so eine Community schafft. Ich bin da auch gerne Starthilfe für Leute, die anfangen wollen, irgendwie sich mit einem, so einer Blumenanzucht irgendwie zu, jetzt anzufangen. Und da fände ich schon gut. Ne? Also ich merke, ich habe das mal mit Insta probiert, aber ich bin nicht so der Selbstdarsteller in der Hinsicht. Ich kann das nicht so gut, mich da irgendwie so hinzustellen. Deswegen ist der etwas...
Nee, aber du könntest zum Beispiel eine WhatsApp-Community aufmachen und den Link kann man dann teilen.
Ja.
Ne? Ja. Und dann können sich alle dort sozusagen
Und dass anmelden. Man sich einfach zumindest mal über Erfolge oder Nichterfolge oder Fragen irgendwie stellen, auch den anderen Teilnehmern gegenüber oder auch gute Bezugsquellen, wo kaufe ich Gutes, da hätte ich jetzt, das wäre jetzt wirklich nischig, da habe ich jetzt auch noch wirklich gute Adressen, wo man tolle Saatgut, tolle Saat kaufen kann, die aber tolle Farben sind, die brauche ich auch, ne? Das ist aber auch wirklich nur, wenn man im Thema eingetaucht ist.
Ja, aber das ist ja dann vielleicht sonst wirklich so ein Ding, was über die WhatsApp-Gruppe laufen könnte. Ja. Also wer Interesse hat, melde sich gerne bei uns und dann leiten wir weiter. Oder wie?
Ja, oder du hast einen öffentlichen Link und wir teilen ihn in den Shownotes.
Oder so.
Ja. Dankeschön.
Cool. Ja, danke dir. Schönen Dank für den Besuch. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Meine Güte, das darf doch. Beim nächsten Mal überleg dir schon mal das nächste Thema. Sehen wir uns in 2 Monaten wieder. Arbeite dich da jetzt schnell ein.
Insektenfreundliche Blumen dann vielleicht, aber das ist...
Gut, ja, und ihr da draußen, ihr habt jetzt Anstöße bekommen und die Zeit ist reif. Ihr könnt eigentlich jetzt quasi starten, ne? Wir haben jetzt, wenn die Folge ausgespielt wird, Ende Februar. Tippitoppi, du hast gesagt, ab Anfang März geht's los.
Ja.
Ne? Oder beziehungsweise du hast schon hinter der Scheibe angefangen, aber... es ist auf jeden Fall nicht zu spät, super Zeitpunkt, los geht's und und sprecht mit euren Floristikgeschäften vor Ort und fragt doch einfach mal nach, wo kommt das denn her?
Richtig.
Dann bin dran. Ja, vielen Dank nochmal und alles Gute auch euch da draußen und privat und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Danke.
Tschüss.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Das kannst du eigentlich auch selber machen. Was wir noch verlinken, ist den Song von Die Ärzte, Ich ess Blumen.
Okay.